freue mich, dass wir auf Gottes Wort hören können. Und ich möchte mit euch in der Apostelgeschichte lesen. Ihr erinnert euch dunkel, ja, es war Oktober, dass wir das letzte Mal da waren. Dann war auch schon bald Advent und so weiter. Und deshalb haben wir ein bisschen pausiert. Aber wir machen weiter in Apostelgeschichte 13. Also für die Jüngeren unter uns, wir haben vor zwei, drei Jahren oder so, glaube ich, habe ich angefangen, durch die Apostelgeschichte zu predigen und halt immer mit größeren Lücken und Abständen, aber wir sind inzwischen schon fast in der Hälfte. Apostelgeschichte 13, ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr nicht mehr ganz genau wisst, was vorher passiert war, am 16. Oktober oder so. Paulus hat sich bekehrt, oder Saulus, ja, der Verfolger der Gemeinde Jesu war, wurde von Jesus erwischt und Jesus hat ihn gerufen, ihm nachzufolgen. Und er hat ihm schon am ersten Tag gesagt, was er für eine Berufung für ihn hat. Dass er sein Evangelium, was er bisher versucht hat zu unterdrücken, vor andere Völker bringen wird, vor Könige bringen wird und Statthalter, dass er viel leiden werden muss, auch für diese Botschaft. Und das braucht dann einige Jahre, bis er so richtig in Fahrt kommt. Er landet dann in Antiochien in der Gemeinde, wo der Barnabas ihn hinholt als Lehrer, um diese junge heidenchristliche Gemeinde aufzubauen. Und dann am Anfang von Apostelgeschichte 13 können wir lesen, dass Paulus inzwischen mit Barnabas zur Gemeindeleitung dort gehört und der Heilige Geist spricht, als sie beten und fasten, sondert mir aus Saulus und Barnabas für das Werk, zu dem ich sie gerufen habe. Und die beiden werden ausgesandt auf die sogenannte erste Missionsreise. Und da sind wir jetzt mittendrin, sie sind durch Zypern gekommen, sie sind dann in der so südlichen Zentraltürkei, also ein Stück südlich von Ankara, gelandet. Und da in Antiochia in Pisidien, der Hauptstadt von der Provinz Phrygien eigentlich, oder der Region, hat Paulus eine Predigt gehalten in der Synagoge, wo viele Leute gesagt haben, okay, wir wollen mehr davon hören, komm nächste Woche bitte wieder in Synagogengottesdienst und wir wollen mehr hören von dem, was du uns zu sagen hast. Und da ist also eine große Offenheit für das Wort Gottes. Vor allem, er ist ja immer in die Synagogen gegangen und es ging, da waren die Juden natürlich und es gab die sogenannten Proselyten, das sind die Leute, die also Juden geworden sind. Und es gab die sogenannten Gottesfürchtigen, das waren Leute, die in die Synagoge gegangen sind und sich dazu, sozusagen dazu gehalten haben, aber noch nicht richtig konvertiert waren. Also vor allem nicht beschnitten waren, nicht alle Gesetze gehalten haben. Und denen immer noch gesagt wurde, ihr gehört noch nicht so richtig dazu. Und das waren Menschen, die Paulus sehr stark mit dem Evangelium erreicht hat. Und da steigen wir ein und wir werden etwas davon sehen, wie Menschen auf das Evangelium reagieren. Ich glaube, das ist ein Muster, was sich durchzieht, dass es da zwei verschiedene Reaktionen gibt. Und wir werden etwas sehen von dem Ruf, den Gott auf das Leben von Paulus gelegt hat, aber ich glaube auch von jedem Jesus-Nachfolger und auch von uns als Gemeinde. Also wie reagieren wir auf die Botschaft von Jesus und wie reagieren Menschen und was ist der Ruf, den Gott uns gibt? Was will er mit uns tun in dieser Welt? Darum geht es eigentlich. Und ich lese mit euch, und ihr könnt gerne mitlesen, Apostelgeschichte 13, ab Vers 44 bis 52, also bis zum Ende von Kapitel 13. Apostelgeschichte 13, 44 bis 52. Am folgenden Sabbat, also nach dieser ersten Predigt von Paulus in Antiochia, am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen: Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten in Jesaja 49, Vers 6, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonion. Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Amen. Also, Paulus hat gepredigt, da war die Reaktion schon ziemlich gut. Die nächste Woche kommt er wieder und fast die ganze Stadt ist da. Was ist da für ein Aufbruch? Ich habe überlegt, wie kann ich diese Predigt überschreiben, und ich kam in leichter Anlehnung an Bonhoeffer an Widerstand und Erweckung. Wir wollen diese Botschaft hören und wir sehen, wie ich eben schon gesagt habe, zwei unterschiedliche Reaktionen. Und ich glaube, die gibt es immer und überall da, wo auf eine gute, ja, auf treue Weise das Evangelium gepredigt wird oder verkündigt wird, ob das eine Predigt ist, ob das ein Einzelgespräch ist, ob das einfach das Zeugnis ist, was du gibst bei der Arbeit, bei den Nachbarn, wird es immer zwei unterschiedliche Reaktionen geben letztlich. Und die eine Reaktion, das ist das Erste, was wir hier sehen, da wo Gottes Wort treu gepredigt wird, wird es die Hungrigen anziehen. Da wo Gottes Wort treu gepredigt wird, wird es die Hungrigen anziehen. Menschen werden kommen, Menschen wollen es hören. Jesus hat das selber gesagt, das ist nicht wegen der Prediger oder wegen der Zeugen oder wegen der Missionare, weil die so gut drauf sind, sondern Jesus hat gesagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, und da spricht er über das Kreuz, aber auch über die Himmelfahrt, wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich alle zu mir ziehen. Das ist sein Werk durch den Heiligen Geist, dass er Menschen zieht, dass er Menschen hungrig macht. Und wir erleben das immer wieder, dass Leute erzählen, ja, irgendwo habe ich geahnt, habe ich gehört, dass es da irgendwas gibt. Ich wusste noch gar nicht genau, worum es geht, aber Menschen werden neugierig. Nicht, weil da einer eine tolle Strategie hatte, sondern weil der Heilige Geist zieht, weil Jesus Menschen zu sich zieht. Und wir sehen das hier in diesem kurzen Text, den ich gelesen habe, wie stark die Reaktion ist. Es kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort zu hören. Und dann, als Vers 48, die Heiden wurden froh, priesen das Wort des Herrn. Alle wurden gläubig, die zum Heil bestimmt waren. Das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Die Jünger waren voller Freude und voll Heiligen Geist. Da handelt Gott und er zieht Menschen durch sein Wort, durch seine Kraft. Und das ist eine Frage an uns, die wir glauben. Ja, die erste Frage ist, erwarte ich das überhaupt? Rechne ich damit, dass Gott so handelt? Ich meine nicht, dass er in jedem Fall und bei jeder Predigt und jeder Situation exakt so handelt, dass die ganze Stadt zusammenkommt. Aber rechne ich damit, dass das Wort Gottes so Menschen zieht? Ich habe manchmal das Gefühl, und das sage ich auch von mir selbst, dass wir uns so dran gewöhnt haben, dass so wenig passiert. In Deutschland passiert das eben nicht. Oder bei uns ist das eben nicht so. Und wir leben eben nicht in solchen Zeiten. Und heute werden wahrscheinlich so nicht so viele in den Gottesdienst kommen. Und so weiter und so weiter. Kennt ihr das? Ja, man will sich auch ein bisschen schützen vor Enttäuschung. Und sagt man, naja, mal gucken. Wenn nur einer und so weiter. Ne? Aber wir rechnen nicht damit, dass Gott was Großes tut. Vielleicht, weil wir auch zu oft enttäuscht worden sind. Aber ich glaube, er will unsere Erwartungen anstacheln. Er will uns Mut machen, Großes zu erwarten. Und manchmal werde ich fast zornig, wenn ich dann so höre, dann lesen wir oder hören wir von dem, was Gott tut, irgendwo in der Welt. Und dann sagen wir, ja, das passiert halt da. In China ist das ja normal. Aber bei uns passiert sowas doch nicht. Oder das ist ja auch in Afrika, da sind die Leute ja auch offen. Wir haben gehört, Einsatz da, ja, am Ende irgendwie Gemeinde gegründet oder so. Und hier ist man da 10 Jahre unterwegs, bis das Ding halbwegs stabil steht oder so. Oder in Indien, da ist das ja was anderes. Und ich denke an unsere Geschwister in Indien, die Verfolgung leiden, die zum Teil mit dem Tod bedroht werden, denen die Kirche angesteckt wird. Und wir stellen uns hin und sagen, ja, bei denen ist es ja viel einfacher als bei uns. Da geht mir schon manchmal ein bisschen das Messer in der Tasche auf, wenn ich das mal so offen sagen darf. Ich denke, was bilden wir uns eigentlich ein? Ja, darf ich das mal so offen sagen? Und natürlich gibt es geschenkt Gott unterschiedliche Zeiten in unterschiedlichen Regionen und so, das ist mir schon klar. Nur, ich glaube, manchmal wollen wir uns einfach ein bisschen rausreden. Sagen, naja, bei uns ist halt harter Boden. Na, kennt ihr das? Pastoren sagen sowas sehr gerne. Ich versuche mir das abzugewöhnen. Hier ist halt harter Boden. Und ganz egal, wo du hinkommst, überall ist harter Boden. Und dann kommt irgendjemand anders und dann passiert was Neues und plötzlich kommen Menschen zum Glauben. Ich habe das schon hier häufiger gesagt, aber ich sage es gerne wieder. In den letzten 2 Jahren, 24 Monaten, sind in Deutschland 3000 Muslime auf den Namen Jesu getauft worden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das ist das, was so eine Umfrage unter verschiedenen Kirchen und Bewegungen ergeben hat. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer sozusagen noch viel höher. 3000 in 2 Jahren, wenn man weiß, dass das ja eigentlich ein Wunder war, wenn irgendwo einer oder zwei oder fünf sich taufen lassen. Sowas ist noch nie da gewesen in der Geschichte. Ich habe euch neulich von diesem Buch erzählt, A Wind in the House of Islam. Ein Wind im Haus des Islam, wo davon berichtet wird, was Gott heute in der muslimischen Welt tut. Und der Autor sucht nach Bewegungen, wo also mehr als 1000 Menschen in einer Region, in einer Volksgruppe zum Glauben an Jesus kommen oder über 100 neue Gemeinden gegründet werden. Und bis in die 1870er Jahre, seit Mohammeds Zeiten, hat er keine solche Bewegung gefunden. Schon gar nicht, vielleicht gab es mal so Zwangstaufen oder sowas irgendwo in Spanien, aber dass eine Bewegung wirklich vom Evangelium her in so großer Zahl Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind, Muslime, ist nie vorgekommen, bis in die 1870er Jahre. Und dann gibt es 1, 2 solche Bewegungen im 19. Jahrhundert. Und dann im 20., erst in den 60er Jahren wieder, nimmt das ein bisschen Fahrt auf. Dann gibt es so ein Dutzend solche Bewegungen etwa weltweit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und dann, er hat das Buch so vor ein paar Jahren jetzt rausgebracht, von 2000 bis 2012 zählt er dann, ich glaube, 68 solche Bewegungen. Überall in der islamischen Welt. In allen verschiedenen, in Afrika, im Nahen Osten, in Südasien, in Zentralasien. Und Gott tut was Neues. Und da stellt sich nun keiner hin und sagt, naja, in der arabischen Welt ist das ja auch leicht, da passiert sowas ja auch. Nein. Und auch in den Regionen, wo wir sagen, da ist ja einfach, da war es vorher so, dass es nicht einfach war. Früher hat man gesagt, ja, in XY, da passiert sowas, aber doch nicht in China. Aber doch nicht in Südkorea. In Korea kommt keiner zum Glauben. Bis 1870 gab es keine Christen in Korea. War ein Predigen bei Todesstrafe verboten, so wie heute in Nordkorea. Und in 100 Jahren, von 1870 bis 1970, wurden über 20% der Bevölkerung gläubig. Gott tut sowas. Und er tut es an Orten, wo er es vorher noch nicht getan hat, wo man nicht damit gerechnet hat. Also ich sage das alles, damit wir neu erwarten, dass Gott handelt. Auch da, und wenn wir hier Zeugnisse erzählen, ja, mancher hört so ein Zeugnis und sagt, naja, das ist bei dem passiert sowas, aber bei mir ja nicht. Nein, diese Zeugnisse sind ja dazu da, deine Erwartung anzustacheln. Sag, wenn Gott das bei dem macht, dann kann er es auch bei mir machen oder bei dem, für den ich bete. Ja, lass uns Großes erwarten von Gott. Was ist deine Erwartung? Und dann das Zweite ist, wenn du was erwartest von Gott, wie will Gott es tun? Er hat es so gesetzt, manchmal beschenkt uns Gott einfach so, aber ganz oft will er uns beschenken durch unser Gebet hindurch. Also wir verdienen uns das nicht mit Gebet, aber das Gebet ist sozusagen der Weg, auf dem er uns das geben will. Er macht es, legt es, gibt die Gaben bereit, aber er will, dass wir sie hereinbeten. Und wenn wir diese Erwartung haben, dann ja, lass uns sie auch hereinbeten. Und das Dritte, was dann dazu gehört, wenn ich dafür bete, dann, dass da Menschen hören, dann muss natürlich auch einer reden. Und dann bin ich auch gefragt zu gehorchen. Da, wo Gott mich sendet, wo Gott mir einen Auftrag gibt. Da muss ich überhaupt erstmal fragen, was mein Auftrag ist. Ja, versteht ihr? Paulus könnte ja sagen, ja, ich erwarte, dass Gott da Großes tut in Antiochia und irgendwer wird schon kommen und hier predigen. Nein. Ja, wie sollen sie hören ohne einen Prediger, schreibt Paulus später. Da ist auch wichtig, dass wir dann schlicht gehorsam sind und die Schritte gehen, uns in den Dienst nehmen lassen. Also da, wo das Evangelium recht gepredigt wird, dürfen wir damit rechnen, dass Gott Menschen ziehen wird. Und dann lass uns bereit sein mit unserer Erwartung, in unserem Gebet und auch in dem, dass wir eben dann auch den Mund aufkriegen. Nicht darauf warten, dass uns einer fragt. Das ist so eine seltsame Strategie, die manchmal verkündet wird. Lese ich nicht in der Bibel. Und lass uns bereit sein, ja, von dem Zeugnis zu geben, was wir für eine Hoffnung haben. Dann gibt es aber eine zweite Reaktion. Die, da, wo das Evangelium treu gepredigt wird, wird es auch immer Widerstand geben. Da wird es auch immer Widerstand geben. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 14, sagt Paulus in Vers 22, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Sagt er den jungen Christen so zur Ermutigung gleich am Anfang, damit die wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Und wissen, ja, wenn du Widerstand kriegst, wenn du Gegenwind kriegst, dann ist das nicht ein Zeichen, dass du alles falsch gemacht hast. Sondern es kann sein, dass es einfach ein Zeichen ist, dass du auf dem richtigen Weg bist. Es, nicht immer, wenn du Ärger kriegst, heißt das, dass du alles richtig gemacht hast. Ja, also man kann die Gleichung nicht umdrehen. Manchmal hat man sich auch einfach doof angestellt. Und das ist kein biblisches Gebot. Ja, wir dürfen weise sein, wir dürfen klug wie Schlangen sein und ohne falsch wie Tauben. Also wir sollen nicht danach suchen, dass wir irgendwie Verfolgung generieren, dadurch, dass wir möglichst viele Leute beleidigen. Aber wir sollen auch nicht erschrocken sein, in Panik geraten, wenn es Widerstand gibt. Wenn einer das nicht hören will, wenn einer sogar richtig Ärger macht. Manchmal erlebe ich das, dass Christen heute, vielleicht weil Christen oft so rechthaberisch aufgetreten sind, und das ist natürlich, ja, das ist oft dann einfach Stolz und Arroganz, aber erlebe ich jetzt manchmal die Kehrseite, dass manche Christen sofort bereit sind, für alles schuldig zu sein. Okay, da fühlt sich einer irgendwie, da mag einer das nicht, was wir sagen, dann haben wir bestimmt alles falsch gemacht, dann haben wir ihn bestimmt beleidigt, dann waren wir bestimmt lieblos. Kann sein, ja, das müssen wir prüfen. Wenn du jemanden heraus, auch einen Christen übrigens, ansprichst auf ein Fehlverhalten, dann ist die Chance ziemlich groß, dass er das dann lieblos findet. Ja, einfach weil er das nicht mag, dass du ihn darauf ansprichst, dass er da vielleicht falsch liegt. Wir sollen uns da prüfen, ja, aber wir sollen uns nicht einschüchtern lassen. Und nicht erschrecken, wenn es Gegenwind gibt. Und nicht und schon gar nicht versuchen, es um jeden Preis zu vermeiden, dass wir Gegenwind kriegen für die Botschaft Jesu. Ja, Jesus sagt sogar mal, wehe euch, also er sagt, selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen, wenn sie euch verfluchen, in meinem Namen, ja, nicht wenn sie euch verfolgen, weil ihr irgendwas angestellt habt, aber dann sagt er sogar auch, wehe euch, wenn alle euch loben, denn die haben die falschen Propheten auch immer gelobt. Das ist, also ich mag das lieber, wenn ich gelobt werde, deshalb mag ich dieses Wort nicht so. Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir extra es drauf anlegen, Ärger zu kriegen. Aber wenn ich versuche, so zu fahren, dass ich nie Ärger kriege, dann mache ich wahrscheinlich was falsch. Da, wo das Evangelium treu gepredigt wird, wird es auch Widerstände geben. Und da können wir uns darauf einstellen, da sind wir in guter Gesellschaft. Von Jesus über Paulus zu unseren Geschwistern heute in aller Welt, die ganz andere Dinge riskieren als wir, selbst wenn wir Ärger kriegen. Und dann lass uns weitergehen. Interessant ist, dass hier der Widerstand aus Neid entsteht, wird hier erklärt. Sagen, okay, warum sind die neidisch? Okay, vielleicht weil bei Paulus da mehr in Gottesdienst kommen als bei ihnen. Ich glaube, es geht tiefer. Und das ist ein Konflikt, der zieht sich hier durch. Das sehen wir dann auch gleich, wenn es da um die Heiden geht. Also die Nichtjuden sind ja damit gemeint. Dass eben die aus Israel gewohnt waren, wir sind das auserwählte Volk und die anderen eben nicht. Und wenn die dazukommen wollen, dann müssen die diesen ganz schmalen Weg gehen und dann müssen die sich beschneiden lassen und dies machen und das machen und das machen. Und dann gucken wir mal, ob wir sie akzeptieren. Und plötzlich kommt da so ein Paulus und sagt, alle sind willkommen. Alle dürfen kommen. Alle dürfen einfach so wegen Jesus kommen, durch den Glauben. Es gibt da noch Kapitel 15, den Konflikt in Jerusalem, wo das weiter diskutiert wird. Das Thema ist noch nicht durch. Aber da gibt es Widerstand, weil Leute Angst haben, dass sie ihre Privilegien verpassen. Also, lass uns da das Richtige erwarten. Ja, das ist wichtig, dass wir, manchmal wenn Leute enttäuscht werden, dann liegt das daran, dass sie vorher getäuscht waren. Ne? Also, lass uns damit rechnen. Da, wo wir das Evangelium verbreiten, da wird es Leute geben, die es hören wollen. Ja, dass wir nicht erschrecken, sagen, huch, der will ja. Ne? Und lass uns auch damit rechnen, es wird auch Leute geben, die das hassen werden. Die uns vielleicht sogar bekämpfen werden. Auch da müssen wir nicht erschrecken. Und dürfen auch wissen, diese Menschen sind dann nicht unsere Feinde, sondern das ist ein anderer Feind, der dahinter steht. Es gibt zwei Reaktionen und jetzt ist eine interessante Frage, die hier auftaucht. Vielleicht ist euch, seid ihr drüber gestolpert. In Vers 48. Ich will ein bisschen Theologie mit euch treiben, ich mache das nicht lang. Da heißt es, alle wurden gläubig. Ja, aber es wurden nicht alle gläubig, die da wohnten, sondern alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Ja, was heißt das denn jetzt? Und da gibt es natürlich auch seit Jahrhunderten Theologen, die viel Spaß dran haben, sich da an der Stelle die Haare zu raufen, also gegenseitig meine ich. Wie ist das? Heißt das dann, die haben gar keine Wahl gehabt? Oder die anderen haben halt Pech gehabt, dass die eben nicht gläubig wurden, die waren halt nicht auserwählt? Wie ist das? Ja, versteht das Ding. Hier wird gesagt, ja, die waren eben dazu bestimmt. Ja, was ist dann mit den anderen? Und ich fand das sehr interessant, gerade in dieser Passage, da wird davon geredet, ja, da sind Leute, die hat Gott dazu gesetzt, dass sie diese Rettung bekommen. Und das ist das, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du an ihn glaubst, ist das das, was Gott dir zusagt. Was sagt Jesus in Johannes 15? Nicht ihr habt mich erwählt. Ja, wir erzählen gerne davon, wann wir uns für Jesus entschieden haben. Und das ist ja auch richtig, das erleben wir so. Aber Jesus sagt trotzdem, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Also, bevor du dich für Jesus entschieden hast, hat Jesus sich für dich entschieden. Im Epheserbrief sagt Paulus das in aller Ausführlichkeit. Ja, gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Und dann heißt es, in ihm, in Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und das ist eine kostbare Wahrheit, die Gott uns zuspricht. Dein Christsein hängt nicht an deiner Entscheidung. Ja, also weil manchmal entscheidet man sich für irgendwas und morgen fürs Gegenteil, ne? Sich entschieden, mehr Sport zu machen oder dich anders zu ernähren oder sonst irgendwas. Und das hält manchmal nicht so lange. Mark Twain hat, glaube ich, gesagt, warum finden die Leute es so schwer, sich das Rauchen abzugewöhnen? Ich habe es schon 100 Mal gemacht. Also wenn du an deiner Entscheidung hängst, dann würde ich sagen, ist das eine ziemlich unsichere Sache, weil wir so wackelige Menschen sind, oder? Also ich auf jeden Fall. Da würde ich mich nicht so gern drauf vertrauen. Aber Gott sagt uns, nein, ich habe mich für dich entschieden. Ich habe gesagt, ich will dich bei mir haben. In Ewigkeit. Und darauf kann ich bauen. Darin kann ich ruhen. Ja? Versteht ihr das? Dass das eine gute Nachricht ist. Gott vor der Schöpfung gesagt hat, den Nebras will ich in meiner Familie haben. Ja, den Kai, die Sandra, die sollen zu mir gehören und so weiter. Und dann ist die andere Seite, dann sagt er aber eben nicht, wir wollen dann logisch die Schlussfolgerung ziehen, okay, die anderen, die wollte er dann wohl nicht haben. Und manche sagen das dann so, aber ich sehe nicht, dass die Bibel das sagt. Und auch hier, was sagt Paulus zu seinen Gegnern? Er sagt nicht, ja, da sieht man mal wieder, Gott will euch eben nicht haben, also hinfort mit euch. Nein, das sagt er nicht. Sondern er sagt, ja, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, aber da ihr es von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig zum ewigen Leben, so wenden wir uns zu den Heiden. Also nicht Gott hält euch nicht für würdig zum ewigen Leben, sondern ihr selbst lehnt das ab. Ihr selbst geht da raus. Ihr selbst nehmt es nicht an. Da ist eine logische Spannung drin, die können wir nicht auflösen. Aber das ist das, was die Bibel sagt. Also da ist niemand, der sagen kann, ja, ich wäre ja gern bei Jesus, aber er lässt mich ja nicht. Er hat mich halt nicht erwählt, ich habe halt Pech gehabt. Er sagt, nein, ihr selber habt das gewählt, ihr selber seid weggegangen. Und das bleibt so stehen. Und es gilt dieses Wort von C.S. Lewis, der gesagt hat, am Ende, im Gericht, Ja, manche fragen auch, wie kann Gott denn Leute in die Hölle werfen? Und die Wahrheit ist, in der Hölle gibt es nur Freiwillige. Und C.S. Lewis sagt, am Ende gibt es nur zwei Sorten von Menschen. Die einen, die irgendwann zu Gott gesagt haben, dein Wille geschehe. Ja? Lord, you have my heart, haben wir vorhin gesungen. Und dann die anderen, zu denen Gott irgendwann sagt, dein Wille geschehe. Wenn du mich nicht willst, dann musst du mich auch nicht haben. Wenn du nicht mit mir leben willst, dann musst du auch nicht mit mir sterben. Und dann musst du auch die Ewigkeit nicht mit mir verbringen. Das ist ein hartes Wort. Wir würden uns manchmal wünschen, dass Gott uns dann in den Schwitzkasten nimmt, liebevoll, und sagt, doch, du willst das. Aber er lässt es dann stehen. Und das ist diese Trennung, die es auch hier gibt. Übrigens nicht zwischen den Juden und den Heiden. Paulus selbst ist Jude. Aber manche haben da irgendwelche antisemitischen Geschichten draus gemacht. Das steckt hier nicht drin. Aber hier kommt der Widerstand stark aus der Synagoge an dieser Stelle. Okay, was machen wir damit? Das Entscheidende für uns, glaube ich, ob wir selber noch vor der Einladung stehen, Jesus zu vertrauen, oder ob wir andere einladen wollen. Was wir sehen müssen ist, es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt kein Unentschieden, wie bei so Umfragen. Ja, sind Sie für Merkel oder für Schulz? Und dann kann sagen, dann ist irgendwie Tortenstück so und so viel Prozent unentschlossen oder nee, keiner von beiden oder so. Die Option gibt es nicht bei Jesus. Wenn er sagt, so ein bisschen Kirche ist ja ganz gut, aber man muss ja nicht gleich übertreiben und gleich so radikal das machen und so. Du kannst Jesus nachfolgen oder du kannst ihm nicht nachfolgen. Dazwischen gibt es nichts. Elia sagt zu den Leuten, die da dem Baal folgen, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Also wer ist es jetzt, Baal oder Jahwe? Du musst dich entscheiden und eine Sache dann ganz machen. Ich kann sagen, ich gucke mir das alles so ein bisschen an und hier gibt es tatsächlich, schwarz-weiß malen ist nicht populär, aber hier gibt es nur ja oder nein. Und es ist wichtig, dass wir uns entscheiden und dass wir auch Menschen herausfordern. Und was willst du? Okay, zwei Reaktionen sehen wir hier. Menschen folgen Jesus oder sie lehnen ihn ab. Und natürlich ist das eine Momentaufnahme, das will ich auch noch kurz dazu sagen. Also Saulus war auch bei denen, die ihn abgelehnt haben, die sogar alle verfolgt haben. Ich war auch bei denen, die gesagt haben, ist sicher nicht schlecht, irgendeinen Glauben zu haben im Leben, vor vielen Jahren. Aber ob das jetzt alles so stimmt in der Bibel und so, das ist mir nicht so wichtig. Und viele von euch waren bei denen, die gesagt haben, bleib mir weg mit Jesus. Und Jesus hat euch gefunden. Jesus hat mich gefunden, Jesus hat den Saulus gefunden. Also es ist, solange das Ende nicht da ist und Jesus nicht wiederkommt, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber wir sehen eben auch, dass Paulus nicht den Leuten hinterher rennt, sondern er sagt, okay, wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr auch nicht. Okay, wir sehen diese Botschaft, und wie sie sich auswirkt. Und ich will mit euch noch kurz den Boten anschauen. Ja, wie ist das bei dem Paulus, wie ist das bei uns? Ich hatte das schon eben gesagt, die Frage war damals eigentlich, kann es sein, dass auch Nichtjuden zum Volk Gottes gehören? Dürfen die mitmachen? Heute streiten sich dann kirchliche Synoden darüber, ob man auch Juden das Evangelium sagen darf. Damals war die Frage, ob auch Nichtjuden das Evangelium annehmen können. Paulus ist immer zuerst in die Synagoge gegangen. Übrigens auch nach dieser Geschichte. Wir wenden uns jetzt zu den Heiden, heißt nicht, ich rede mit keinem Juden mehr. Später schreibt er im Römerbrief, ich ringe um meine Landsleute, dass sie doch Jesus annehmen wollen. Er geht immer zuerst in die Synagoge und dann zu den Nichtjuden. Und diese Frage ist, was ist mit den anderen? Und jetzt, vielleicht ist dieser Moment hier in der Geschichte für Paulus so ein Moment, wo seine Berufung nochmal bestätigt wird. Kennst du das? Gott hat irgendwas auf dein Leben gelegt. Gott hat dir vielleicht vor Jahren schon mal was gesagt und das schlummerte so vor sich hin. Und irgendwann hält Gott wieder ein Streichholz dran. Und jetzt merkst du, da war doch was. Nee, das ist nicht passé, ich habe es nicht vergeigt. Gott meint das immer noch so, wie er es gesagt hat. Paulus ist ja hier auf der Missionsreise, aber er merkt nochmal, Gott sendet uns zu den Nichtjuden. Nicht nur so nebenbei, auch noch, sondern das ist die Richtung, die er uns führt. Und er zitiert dann Jesaja 49 und er nimmt das persönlich. Und das, ich glaube, das dürfen wir auch tun. Ich will das mit euch kurz lesen. Und da spricht der Knecht Gottes. Und das ist immer eine spannende Frage, wer ist da jetzt gerade gemeint? In Vers 3 heißt es, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Und da ist das Volk Gottes, was hier als Knecht Gottes angesprochen ist, sicher auch der Prophet selbst. Und dann heißt es in Vers 5, nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke. Halleluja. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht. Und wir sehen das im Alten Testament, dass eigentlich die Berufung Israels war, die nichtjüdischen Völker neugierig zu machen auf den Gott Israels. Ein Zeuge zu sein von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit. Und sie haben diese Berufung nie wirklich ausgefüllt. Und dann sehen wir, wie Gott den einen Knecht erwählt und aufrichtet, Jesus. Der ein Licht, der von dem Simeon im Tempel sagt, ja, du wirst ein Licht sein für die Nation. So wie das Jesaja hier sagt. Und Jesus sagt das von sich selbst später, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also dieses Licht kommt erstmal noch zu Israel durch Jesus, aber er öffnet die Tür für alle Völker. Und jetzt kommt Paulus und sagt einfach, ja, das steht ja da über mich. Ja, manchmal streiten wir uns ja, auf was bezieht sich jetzt diese Prophetie? Und manchmal bezieht sich so eine Prophetie auf mehrere Dinge. Und Paulus sagt, ja, das ist das, was jetzt passiert in der Heilsgeschichte. Gott bringt sein Licht zu den Heiden. Und er gebraucht dazu seine Diener. Den Paulus, den Barnabas, den Peter, den Christian, den Mohammed. Er beruft uns, er gebraucht uns, die Ansgar-Kirche, die FEG, um sein Licht zu den Nationen zu bringen. Versteht ihr? Das ist seine Berufung für sein Volk. Und ich musste daran denken, wie Gott zu mir gesprochen hat durch diesen Vers in Jesaja 49 vor Jahren. Da waren wir noch nicht so weit in der Gemeindegründung. Und wir haben erlebt, als wir hier angefangen haben, dieses Jahr feiern wir 15 Jahre Ansgar-Kirche Marburg, übrigens beim Sonntag, als wir angefangen haben, die meisten Leute, die zu uns kamen, waren Leute, die schon Christen waren, die schon mit Jesus schon auch zum Teil schon länger unterwegs waren, aber viele, die ja irgendwie da einen Bruch in ihrer christlichen Biografie hatten oder ein bisschen angeschlagen waren oder ohne Gemeinde waren, so ein bisschen versprengt. Ja? Und dann habe ich das gelesen und dachte hier an die zerstreuten Jakobs, also nicht zerstreuter Professor, sondern in alle Winde zerstreut, die nicht wirklich in seinem Leib drin sind, in seinem Volk richtig mitmachen. Und das ist was wir erlebt haben. Dass Gott uns da auch gebraucht hat. Manche Leute, die lange ohne Gemeinde waren, eine Heimat zu geben. Gut, manche sind dann auch wieder weitergezogen und waren dann wieder ohne Gemeinde hinterher. Das gibt es dann auch. Aber das war so ein Dienst, den wir auch getan haben. Und hier sagt Gott, ja, das ist gut. Das ist ein Teil von deinem Auftrag. Aber es ist zu wenig, dass du die zerstreuten Jakobs einsammelst, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, zum Licht der Nationen. Ich will Menschen rufen, die mich noch gar nicht kennen, die noch gar nichts von mir gehört haben. Und dazu will ich dich gebrauchen. Und ich glaube, das sagt Gott uns auch. Ja, es ist schön, dass Christen, die nach Marburg kommen und hier eine Gemeinde suchen, dass die bei uns andocken und sich wohlfühlen. Und das darf noch gerne auch noch mehr werden. Aber und dass Christen, die vielleicht von Gemeinde verletzt worden sind, bei uns auftanken können, Heilung erfahren, das ist wunderbar. Aber Gott will noch mehr, viel mehr davon tun, dass Menschen ihn finden, die ihn noch gar nicht kennen, die noch gar nicht mit ihm in Verbindung waren. Und manches passiert hier, manches sind da sehr aktiv. Ich glaube, Gott will viel mehr tun. Wir wollen zwei Grundkurse in diesem Jahr wieder machen, Grundkurse des Glaubens im Juni und im November. Ich sage das jetzt schon, damit ihr anfangt zu überlegen, zu beten, wen kann ich dazu einladen? Wenn nur davon, dass wir hier im Gottesdienst Prospekte auslegen, passiert da nichts. Sondern wir sind da gefragt, zu schauen, wer soll die Botschaft von Jesus hören? Also Gott beruft uns. Und ich nehme das persönlich, für mich, für uns, als Licht für die Nation. Wir dürfen diese Verheißung mitnehmen, wenn wir nach Ghana fliegen im Sommer. Dass wir da sein Licht leuchten lassen dürfen. Und wo er uns immer hinsendet, wo er uns immer hinstellt. Okay. Paulus versteht seine Berufung ganz neu und tiefer und wir vielleicht auch. Und dann gibt es immer noch diese doppelte Reaktion, von der ich gesprochen habe. Und eben auch einen Prediger, der nicht sagt, ach nee, komm doch, bitte hör nochmal zu, ich erkläre es dir nochmal. Sondern eine ziemlich scharfe Reaktion. Das muss man hier im Blick haben. Die Leute, die die Botschaft von Jesus hier ablehnen, sind nicht Leute, die es zum allerersten Mal gehört haben von Gott und vielleicht noch nicht ganz verstanden haben, sondern das sind die, die sich was darauf einbilden, dass sie zu Gottes Volk gehören. Und Paulus hat gerade für die Leute, so wie Jesus auch, hat er immer die schärfsten Warnungen, gerade für die Frommen. Ja, und vielleicht müssen wir das auch persönlich nehmen. Er sagt den Habenden sozusagen, die immer gesagt haben, ja, wir sind ja drin, sagt er, verlass dich doch nicht darauf, dass du schon immer dazugehört hast, dass du in dem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, dass du in der Jungschar die Bibelverse auswendig gelernt hast. Das ist alles wunderbar. Aber darauf kannst du nicht bauen. Musst du an Jesus denken, der sagt, als da der Hauptmann ist, der seinen Glauben zeigt, ja, sprich nur ein Wort, so wird mein Kind gesund. Sagt Jesus, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, sagt er zu seinem israelischen Publikum. Aber es werden kommen von Osten und Westen, die zu Tisch sitzen werden mit Abraham, Isaac und Jakob im Reich Gottes. Und die Kinder des Reiches werden hinausgeworfen. Manche, die schon immer dachten, sie gehören dazu, sind gar nicht dabei. Wir werden staunen, wen wir im Himmel sehen werden, manchmal auch, wen wir nicht sehen werden. Und dann heißt es hier von Paulus und Barnabas, dass sie den Staub von ihren Füßen klopften. Und das ist eine symbolische Geste. Fromme Juden haben das gemacht, wenn sie aus Heidenländern kamen, aus dem Ausland, wieder ins Heilige Land. Dann haben sie sozusagen auf dem Fußabtreter sich die Füße abgeklopft, damit sie den Schmutz der Heiden nicht mit ins gelobte Land tragen. Ja, versteht ihr, was da für ein Bild dahinter ist? Und Jesus sagt, wenn sie euch nicht annehmen, wenn sie euch nicht hören, dann klopft den Staub von euren Füßen. Also dann sagt, ihr gehört anscheinend nicht dazu. Und das sagt Paulus hier zu denen, die ihn abgelehnt haben. Also da ist eine Warnung. Verlass dich nicht darauf, dass du schon immer irgendwie kirchlich warst, sondern ja, bist du mit deinem Herzen bei Jesus. Und dann ist es aber vor allem, und das ist eigentlich der Ton, auf dem das hier endet, ist große Freude. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle waren gläubig, die dazu bestimmt waren. Und am Ende die Jünger wurden erfüllt von Freude und von Heiligem Geist. Das ist das, was Gott wirkt. Wo Menschen zum Glauben kommen, wo das Wort verkündet wird. Da ist eine Freude, weil Menschen verstehen, wo du herkommst, entscheidet nicht darüber, wo du hingehst. Deine Vergangenheit entscheidet nicht über deine Zukunft, sondern die Gnade Gottes liegt bereit für dich. Und Gott beschenkt dich mit seiner Liebe. Und jeder Mensch, egal was war, egal wo er herkommt, jeder Mensch darf diese Liebe empfangen. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir das hören, erfüllt werden von Freude und vom Heiligen Geist. Ich möchte die Fragen nochmal ans Ende stellen. Was ist meine Antwort auf die Botschaft von Jesus? Die meisten haben irgendwann gesagt, ja, ich folge dir. Wäre auch die Frage, folgst du ihm eigentlich immer noch? Oder bist du irgendwo die Ausfahrt runtergefahren und bist auf dem Parkplatz irgendwo geparkt? Was ist deine Antwort auf die Botschaft von Jesus? Und auch, was ist deine Antwort darauf, dass Jesus dich ruft? Dir sagt, du bist das Licht der Welt. Du sollst ein Licht für die Nationen sein. Ja, sagst du, ja, hier bin ich? Oder sagst du, hier bin ich, Herr, sende meinen Bruder? Er will dich gebrauchen und durch dich leuchten. Was für ein Geschenk ist das eigentlich? Was für ein Vorrecht? Und Jesus, wir preisen dich, dass du in die Welt gekommen bist als Licht, das in die Finsternis leuchtet. Und du hast mal gesagt, die Finsternis hat es nicht überwunden. Und manchmal auch die Finsternis hat es nicht begriffen. Aber doch, es kommen Menschen. Es kommen immer wieder Menschen, es kommen immer mehr Menschen, die dich kennenlernen, die dich annehmen, die neues Leben finden in dir. Und viele von uns gehören dazu und wir haben diese Botschaft gehört und wir haben geglaubt. Wir haben uns auf den Weg gemacht mit dir. Und ich bete, dass du uns Mut machst für den nächsten Schritt. Den nächsten Schritt, dir zu folgen, in Treue, auch in Gehorsam, in Erwartung, dass du handeln wirst, im Gebet. Und dass wir dir auch darin folgen, dass wir diese Botschaft weitertragen. Dass wir deine Boten sind in dieser Welt, die so chaotisch ist und so voller Verwirrung und voller Hass und die nichts so dringend braucht wie deine Botschaft der Versöhnung. Danke, Herr, dass du uns gebrauchst. Danke, dass du uns segnest. Danke, dass du uns sendest, damit wir den Segen weitergeben.